In unserer Sendereihe Wir haben heute zu Gast begrüßen wir Irena Wittmer. Sie ist eine Schriftstellerin, die aus Mainz kommt und im Augenblick auf der Durchreise in die Vereinigten Staaten bei uns Besuch abstattet. Und wir danken ihr zunächst erstmal sehr herzlich, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und hier bei uns heute im Studio ist. Guten Tag, Frau Wittmer. Wie fühlen Sie sich bei uns in Kanada nach der Reise?
Great, I feel great. Es gefällt mir sehr gut hier in Ottawa. Vielen Dank.
Wunderschön. Wir haben ja einiges vor. Heute wollen wir uns etwas mit Ihrem Werk, schriftstellerischen Schaffen, beschäftigen. Aber wir wollen schon mal jetzt darauf hinweisen, dass wir auch im Nachvollzug eine Sendung, sogar eine Doppelsendung über Anna Seghers mit Ihnen vorbereiten. Aber davon reden wir in der nächsten Aufnahme. Bereits 1991 erschien von Ihnen eine Wintergeschichte für H. Die Erzählung ist vom Patio Verlag Neu-Isenburg veröffentlicht worden. Und dafür bekamen Sie bereits den Förderpreis Deutscher Schriftsteller in Rheinland-Pfalz als Buch des Jahres. Dazwischen und davor lagen Arbeiten, die Sie für den Rundfunk produziert haben, für den Bayerischen Rundfunk und Lesungen. Und dann 1994 der sehr interessante Titel, man denkt natürlich an einen großen Autor des 20. Jahrhunderts, Die Sonntagsreisen eines Landarztes. Erzählungen sind das, beim Brandes Apsel Verlag Frankfurt veröffentlicht. Ja, natürlich Kafka. Doch, das wäre auch wiederum ein Seminarthema. Darüber könnte man eine Magisterarbeit schreiben. Ja, und wie kam es dann zu einem anderen Thema, nämlich das Sterben. Das Stück, ein Theaterstück, heißt Was werden Sie denn sterben? Dann von der klugen Else, ein Hörspiel im Saarländischen Rundfunk. Dasselbe Hörspiel wird dann auch vom Südwestfunk und von Radio Bremen und vom Deutschlandradio in Berlin gebracht. 1996 ein Sterbekurs für Anfänger. Hörstücke ebenfalls im Saarländischen Rundfunk. Dann Übernahme als Hörspiel, als Kurzhörspiel, Richtig Leben, Schöner Sterben durch den Hessischen Rundfunk. Aber Helmut, es gibt auch den Roman, der ja nun bekannt ist.
Ja, ich glaube, das war Ihr erster Roman, Die Stimme der Königin, der Nacht beim Üben. Vielleicht eine Anspielung hier an Mozarts Zauberflöte, im Goldenstein Verlag erschienen und dann im selben Jahr noch produziert das Deutschlandradio Berlin eine Wintergeschichte für H. Sie arbeiten in diesen Jahren an ihrem Roman Linda Haselwander weiter und im Jahr 2001 erscheint, wie Sie es nennen, ein Versuch über Frauen und ihre Sprache mit Titel Nix wie ein alter Hut. Und das erscheint im Rheinland-Pfälzischen Jahrbuch für Literatur. Die Arbeit an dem Roman Linda Haselwander erstreckt sich über mehrere Jahre. Und im Jahr 2005 erscheint dann dieser Roman im Rhein-Mosel-Verlag. Zu erwähnen wäre vielleicht noch im Jahr 2006 ein Radio-Feature, ein Jude malt Jesus. Und in diesem Feature beschäftigen sie sich mit den Chagall-Fenstern in der St. Stephanskirche zu Mainz. Bekanntlich hat ja Chagall nach dem Krieg, diese Kathedrale wurde schwer beschädigt, hat Chagall die Kirchenfenster gemalt. Und die sind eine riesen Touristenattraktion. Ich selber habe sie auch gesehen und war sehr beeindruckt.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich würde sie gerne mal sehen.
Ja, und dann 2007 tritt also die Beschäftigung mit Anna Seghers ganz deutlich in den Vordergrund. Es ist ein Radio-Feature, das, glaube ich, vom Südwestrundfunk in Auftrag gegeben wurde. Und dieses Feature heißt Auf der Suche nach dem wirklichen Blau. Und in diesem selben Jahr beginnt die Arbeit an Erzählungen zum Leben von Anna Seghers. Diese Arbeit mündet dann in Ausflug der Totenbeute, acht fiktive Begegnungen mit Anna Seghers. und dem jüdischen Mainz. Ja, das ist ein sehr beeindruckendes künstlerisches Werk, das Sie in wenigen Jahren hier auf die Beine gestellt haben. Und wir sind, Hans und ich, wir sind sehr gespannt, mehr über dieses Werk zu erfahren.
Ihre Arbeit, ja, die streckt sich auch auf dem Gebiet der kulturellen Vermittlung und der Hilfeleistung im Bereich der Förderung von literarischen Talenten aus. Und wie gesagt, das ist also doch recht beeindruckend, wenn man das so das Gesamtbild sieht. Wir wollen aber nicht zu sehr über all das im Einzelnen sprechen, das ist viel zu vielgestaltig, sondern wir wollen uns heute mal über den Beginn Ihres Schaffens kurz unterhalten. Wenn ich mich richtig daran erinnere, Sie fingen in den späten 80er Jahren an, sagen wir mal, professionell, schriftstellerisch wirklich sich auszudrücken und zu Wort zu kommen und eigentlich in aller Kürze, schon bereits 1991, hatten Sie einen ersten Durchbruch mit einer Erzählung, die Aufregung erregte, denn sie war neu vom Formalen her gesehen und auch inhaltlich doch so gestaltet, dass man sofort darüber sprach. Wie kam das dazu? Worum geht es in Ihrer Geschichte, die ja nun einen Förderpreis bekam?
Das ist die eine Wintergeschichte für H, die durch Wiederholen entstehende Bewegung. Ich habe mich damit beschäftigt, dass wenn ich eine kleine Geschichte immer wieder schreibe, selbst zu beobachten, wie sie sich durch das Wiederholen verändert.
Dieser Ansatz erscheint mir ausgesprochen neu, denn es ist ja in einer gewissen Weise ein Beispiel von Work in Progress. Der Schöpfungsvorgang kommt nie zu einem endgültigen Abschluss, auf jeden Fall nicht im Kopf und im Gehör des Lesers, der natürlich das Werk auch weiterdenkt und sich vorstellt, wie sich die Geschichten entwickeln könnten. Und ich glaube, auf diese Weise sind Sie mit ihren Lesern und auch natürlich dem Radiopublikum, für die Sie ja auch die Geschichte haben produzieren lassen, in einen ganz besonderen Dialog geraten. Sie sind auf diese Weise dem Leser beigetreten und haben uns als Lesern es ermöglicht, sie auf ihrer schöpferischen Laufbahn innerhalb dieser Geschichte nun ja, sie dabei zu begleiten. Gibt es da für Sie irgendwelche Vorbilder? Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, eben dieses serielle Prinzip, das ja auch in der Musik ja nun sehr vertreten ist. Wie sind Sie auf diesen Gedanken gekommen, wenn ich das mal fragen darf?
Zu Beginn meines Schreibens habe ich mich sehr viel mit Peter Handke beschäftigt, welcher sich wiederum zu der Zeit viel mit Adalbert Stifter beschäftigt hat. Und Adalbert Stifter, von ihm gibt es eine Erzählung, die heißt Die Mama meines Urgroßvaters. Die hat er 30 Jahre lang immer wieder neu geschrieben. Diese Mappe bis zu seinem Tod hin. Am Ende ist es ihm nicht gelungen, die Mappe noch einmal zu Ihnen zu bringen. Aber ich denke, dadurch wurde ich angeregt, auch so etwas zu tun.
Ja, das ist ja nun ein Punkt, an dem Helmut ist ein sehr aufmerksamer Leser von Stifter. Und Helmut, dir ist das schon eingefallen, als du...
Ja, Irina, Sie haben eine Erzählung geschrieben, die mich eigentlich auf die Verbindung zwischen Ihnen und Stifter aufmerksam gemacht hat. Und ich glaube, in dieser Erzählung geht es auch um eine fiktive Begegnung zwischen einem Studenten und Adalbert Stifter. Und da hatte ich mir überlegt, wo ist da die Berührungsfläche zwischen Ihnen und Stifter? Und ich als allererstes fiel mir ein, also diese wunderbare Schilderungskraft, die Sie haben und die in der Lesung, die Sie am Sonntagabend hier in Ottawa gehalten haben, sehr schön zutage trat in der Schilderung dieser jüdischen Hochzeit zwischen Anna Segers und ihrem Anvertrauten in Mainz, ich glaube so etwa in den 20er Jahren. Und da fiel mir dann dazu auch Stifter ein, glaube ich, für mich auf jeden Fall, was am hervorstechendsten ist an seinem literarischen Werk, sind eben diese wunderbaren Schilderungen, die er geschaffen hat. Daher war also meine Frage an Sie, wo ist die Berührungsfläche? Aber Sie haben ja jetzt eine etwas andere Antwort gegeben, indem Sie auf das serielle Schaffen oder diese serielle Schaffensweise hingewiesen haben. Und ich fand das hochinteressant. Gibt es noch andere Beispiele dafür von Autoren, die auf diese Weise gearbeitet haben?
Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, es ist ein nicht neues künstlerisches Verfahren, dass man mit der Wiederholung arbeitet, egal ob es in der Malerei, Musik oder Literatur ist. Was ich zu Stifter sehr gerne sagen möchte, vielleicht wurde ich durch die häufige Lektüre seines Werkes auch ein bisschen geschult, selbst in der Beschreibung. Vielleicht war er auch ein bisschen mein Lehrer. Was mich aber besonders persönlich, jetzt abgesehen vom Schreiben, fasziniert an ihm, die Möglichkeit, dass die er uns bietet, Kunsträume zu betreten. Ich liebe Stifter deshalb so, weil ich das Gefühl habe, ich kann in eine andere Welt, in eine Kunstwelt eintreten, wenn ich gerade an den Nachsommer denke. Und die tut mir einfach gut. In der fühle ich mich wohl. Und ja, also das ist das, was mich an Stifter vor allem fasziniert, diese Kunsträume, die er schafft.
Und ist, könnte man sagen, dass das Gegenstück dazu wäre eben die Abgeschiedenheit in der Natur, die man als Mensch finden kann. Ist das etwas Vergleichbares? Einmal auf der Ebene der Kunst, aber dann auch in der Natur? Oder ist das
abhängig? Sie meinen bei Stifter jetzt?
Ja.
Ja, es sind ja aber auch die menschlichen Beziehungen sehr künstlich. Man geht ja ganz vorsichtig miteinander um. Man gleitet mit Pantoffeln über feinsten Marmor. Man pflückt für die verehrte Dame keine Rose, sondern man trägt ein Rosenstöckchen in ihr Zimmer, das man vorher sorgfältig mit einem Schwämmchen und einem Poliertuch gereinigt hat. Und solche Dinge, es ist nicht nur die Naturschilderung, sondern auch diese der Versuch einer heilen Beziehung der Menschen untereinander, die mich sehr anzieht. Okay. Und etwas Beruhigendes hat man, spricht ja auch bei Stifter vom sanften Gesetz.
Ja, stimmt. Ja. Bei Stifter ist natürlich auch die Schreibweise, der Stil, sollte man genauer sagen, nicht der manche Leute ja nicht gerade anzieht, aber auf der anderen Seite auch von vielen also doch sehr bewundert wird. Und gerade vielleicht in unserer schnelllebigen Zeit, diese Art zu schreiben, hat vielleicht etwas Menschen anzieht. Es ist doch, ich muss da an Stendhal Dolny denken und die Entdeckung der Langsamkeit. Also die hat man auch, wenn man Stifter liest. Und gut, aber ich wollte eigentlich damit überleiten zu der Frage, Sie beschäftigen sich auch sehr mit Sprache und Dialekten und der Hochsprache und wie das also zur, wie soll ich sagen, zur Konkretisierung der Figuren in Ihren Romanen beigetragen hat. Können Sie dazu vielleicht ein paar Worte sagen?
Ja, ich selbst bin in einem badischen Dorf aufgewachsen und ich habe sehr starken Dialekt gesprochen als Kind. Also es war in meiner ganzen Umgebung niemand und ganz zuerst noch gab es ja noch nicht einmal einen Fernseher, wo man was anderes hätte hören können. Und wir haben einen sehr starken Dialekt gesprochen. Ich kann da ein kleines Beispiel machen. Ich habe mal meinen Opa, der war Zimmermann, habe ich gesagt, Opa, wo ist denn der Unterschied zwischen Gelb und Gel? Und dann hat der Opa ein bisschen nachgedacht und hat gesagt, ach, Gel ist viel dunkler. Also so in der Welt bin ich aufgewachsen und man hat sich regelrecht erschrocken, wenn irgendjemand kam und Hochdeutsch gesprochen hat. Also das Allerschlimmste waren die vom Dorf weg sind, wieder kamen und es gewagt haben, vielleicht wirklich Gelb statt Gel zu sagen. Man sagt, die sind affig geworden und irgend sowas. Und ich denke, dass es für mich so eine Art Zweisprachigkeit regelrecht war, die mich für die Sprache dann hat sensibel werden lassen. Genau. Was ich heute mit Verwunderung registriere, ist, dass ich nicht mehr in der Lage bin, diesen Dialekt wirklich zu sprechen. Und wenn ich in das Dorf zurückkomme, zu den Cousinen und allen, dass ich dann das Gefühl habe, sie zu imitieren. um's nachzumachen, wiederherzustellen. Ja. Und das gelingt mir nicht sehr gut. Und es ist ein großer Moment der Verunsicherung deshalb da.
Gut, interessant. Ja, Hans, ich gebe jetzt an dich wieder weiter.
Ja, darf ich ja kurz mal einblenden und den Faden fortspinnen, nämlich den Gedanken.
Sie haben ja darüber auch veröffentlicht, dass es eine Sprache, eine Sprachverwendung der Schriftstellerin gibt, die Sprache der Frauen. Das zeigt sich ja auch in dem Roman Linda Haselwander, aus dem Sie vielleicht im Anschluss etwas vorlesen möchten, aber dieses Thema interessiert uns. Wie sehen Sie es persönlich, auch von Ihrer Erfahrung her, eben als Frau, ja, nicht nur Schriftstellerin geworden zu sein, das ist eine Banalität, aber eben die Sprachverwendung auf Ihre Weise so zu gestalten, dass, wie ist Ihnen das bewusst geworden? Sie sind ja nicht als Schriftstellerin geboren, sondern sind in diese Rolle hineingewachsen. Wie hat sich das angebahnt bei Ihnen?
Wollten Sie jetzt auf die Frauensprache?
Genau.
Auf die Frauensprache. Ich schreibe keine Frauensprache.
Na, aber Sie haben das Thema ja
angeschnitten. Ich habe es in einer Sache aufgegriffen,
ja.
Aber ich schreibe keine Frauensprache deshalb, weil es einfach lächerlich klingen würde.
Ja. Wie ist es nun mit Linda Haselwander in Ihrem Tagebuch? Wenn Sie zurückblicken, das ist also eine Passage in Ihrem Roman, wie sehen Sie Ihren Stil und so weiter aus dieser Sicht, wenn Sie sich fragen, gibt es eine Frauensprache?
Es könnte eine geben, aber es wäre eine sehr künstliche Sprache. Und die würde ich nicht schreiben, weil ich einfach gerne auch gelesen werden möchte.
Natürlich.
Also schon allein die Frage, wer ist da, ist eine männliche Frage.
Ja.
Die kann ich nur mit männlich beantworten. Oder wenn ich sage, jeder macht es, wie er es will. Eigentlich muss ich sagen, jede macht es, wie sie es will, auch wenn ich mit Männern mich unterhalte.
Genau.
Und die Sprache würde dann dadurch aber im Moment für uns alle so grotesk klingen, dass ich das zwar thematisiere, aber nicht in meine wirkliche Arbeit einfließen lasse.
Ja. Ich möchte aber ganz kurz auf das Serielle zurückkommen. Ich glaube, ich schnitt es an, nämlich, dass ja auch in der Musik vorkommt. Und in Ihrem Roman Linda Haselwander gibt es eine wichtige Figur, der Malte, Klavierspieler, Künstler. Hat das auf das irgendwie eingewirkt, eben das Musikalische in dieser seriellen Form nun auch literarisch zu verarbeiten ist? Gibt es da eine Beziehung zwischen dem Gedanken des Übens, des Wiederholens und dessen, was nun der Malte in ihrem Roman, ich weiß, der Name ist ja also voller Assoziation, für Literaturfreunde völlig eindeutig. Wie ist diese Figur eben auch eine Figur, die sich wiederholt in bestimmten Situationen? Ist das richtig zu sagen?
Ja gut, unser Sohn hat, seit er 5 Jahre alt war, Klavier gespielt und ohne seine Beratung, also als ich den Roman schrieb, war er, glaube ich, 14 Jahre alt und hat dann schon Richtung Chopin-Etüden und diese Sachen gespielt. Und ohne seine Beratung und seine Geduld hätte ich wahrscheinlich den Malte so nicht lebendig schaffen können.
Ja, ich möchte jetzt nochmal auf die Zwischenzeit eingehen, auch mit dem Gedanken, dass in Ihren Werken eine bestimmte Einstellung und eine bestimmte Kritik auch gegenüber gesellschaftlichen Umständen, das Verhältnis der deutschen Gesellschaft zur eigenen Vergangenheit, bestimmte Traditionen aufgegriffen werden. Und das machen Sie auf eine witzige, ironische, unterfragende Weise. Sehr schön mit dem Titel auch, Die Königin der Nacht beim Üben. Was übt die eigentlich?
Naja gut, die übt ihre Stimme, ich zu sagen und zu sagen, was ihr gefallen hat, vielleicht auch an ihrer Kindheit, und was ihr nicht gefallen hat.
Und damit erregt man Aufsehen, vielleicht auch in einem gewissen Milieu Denn das, was einem gefällt oder nicht gefällt, ist ja nicht allen Leuten unter Umständen sofort einleuchtend. Und manchmal liegt man auch etwas quer.
Naja, es hat sehr böse Kritiken gegeben. Und mein Vater hat dann meinen Bruder als Alleinerben eingesetzt. Und ich denke schon, ja, es ist ein teures Buch geworden.
Wie schön Sie das sagen. Besser kann man es nicht sagen, die Selbstironie. Ein Thema noch, das mich wirklich überrascht hat, als ich mich etwas mit Ihrem Werk beschäftigte und sah auch die Daten sah und so weiter. Ich will das mal ein bisschen provokativ sagen. Wie kommt eine junge Frau auf das Thema des Sterbens? Sie haben sich ja damit beschäftigt, Sie haben ein Hörspiel darüber, ein Theaterstück darüber geschrieben. Sie haben sich auch, ich glaube, ein Essay darüber geäußert. Wie kommt man als junge Schriftstellerin auf das Thema des Sterbens?
Ja gut, weil man halt denkt, irgendwann hört es auf und wie wird es sein? Also die Radiosendung war eine Auftragsarbeit vom Saarländischen Rundfunk und da habe ich einen Sterbekursler erfunden, der den Leuten beibringt, wie sie am besten sterben sollen. Mhm. Und das Ganze ist dann so schlimm geworden, dass es hieß, hier ihr Geld, also Honorar, klar war verabredet, aber senden werden wir das nicht. Und es hat dann schließlich der Hessische Rundfunk unter Schöner Leben, Schöner Sterben das Ganze gesendet. Da geht es also zum Beispiel darum, dass es doch ganz nützlich wäre, man würde sich schon mal einen Sarg kaufen, für das Mobiliar passend, also vielleicht altdeutsch oder barock oder Jugendstil oder einen schönen Bauhaus-Sarg und man könnte sich ab und zu schon mal reinlegen. Man kann es auch als Truhe benutzen und es wäre doch sehr praktisch. Und dass man überhaupt sich das Ganze vorher vorstellt, auch dass man die entsprechenden Gesten fürs Sterben schon mal einübt. Und die Sache ist, dass ich ja das alles überhaupt nicht erfunden habe. Es gab es ja schon im Mittelalter, hat man schon den letzten Schnaufer geübt. Und
ja, klar. Hierzulande ist es ein Riesengeschäft mit dem Sterben, mit Beerdigen und so weiter und so weiter. Ja. Ich möchte Sie nun bitten, uns etwas aus dem Roman Linda Hasewander vorzulesen. Und Sie wählen die Passage aus und ich wäre Ihnen schon jetzt sehr dankbar dafür.